Dieser Podcast wird dir präsentiert von Maschinenring.
Mein Name ist Sabine Kronberger und mein Herz schlägt für die Landwirtschaft, besonders für die Bäuerinnen unseres Landes. Wie diese Frauen ihr vielfältiges Leben gestalten, Verantwortung übernehmen und landwirtschaftlichen Betrieben ihre Handschrift verleihen, beleuchten wir im Podcast der Bauernzeitung. Dafür öffnen uns die Bäuerinnen Tür und Tor. Wir treten neugierig ein und nehmen dich mit, wenn es heißt Hoftor auf. Tür und Tor geöffnet hat uns heute
die Magdalena alias Leni vom Bichlhof und ich bin Bergbäuerin hier oben hoch über dem Zillertal und freue mich, dass ihr heute zu mir gekommen seid.
Leni, bei dir ist die Aussicht da heroben einfach unglaublich. Das schöne Zillertal sieht man hier von Fügenberg aus. Ihr betreibt einen Betrieb mit Milchkühen, 12 an der Zahl. Habt ihr eine Heumilchwirtschaft, so wirklich ein klassischer Bergbauernbetrieb. Wenn man hier ankommt, ist es optisch die Idylle pur. Und gleichzeitig weiß ich, da treffe ich nicht nur auf eine Bäuerin, sondern da treffe ich heute auch auf eine Lebensmitteltechnologin, die das, was hier auf dem Hof passiert, aus zwei verschiedenen oder mehreren Blickwinkeln betrachtet. Erzähl uns einmal, was hat dich auf diesen Hof hierher verschlagen? Seit wann bist du da?
Ja, verschlagen hat mir mein Mann, weil der hat gemeint, wenn wir miteinander einen Platz zum Leben wollen, dann hat er was, dann können wir auf seinen Hof gehen. Da bin ich 2018 aufgezogen. Ich habe eigentlich Lebensmitteltechnologie studiert, arbeite schon immer in der Industrie. Mittlerweile habe ich jetzt immer Stunden reduziert und bin nur mehr Teilzeit in der Industrie. Aber ich mag es, weil das, was ich da anfange, mit denen habe ich indirekt auch weiter hinten dann zu tun. Und ich weiß, wie wichtig es ist, dass man da auf die Wiesen und alles schaut, dass man mit den Kühen gut arbeitet. Das ist eigentlich das Qualitätskriterium hinten raus dann ist.
Als wir heute zu dir heraufgefahren sind, diesen schmalen Serpentinenweg, Kurve um Kurve, Steilweg um Steilweg, war meine erste Frage beim Ankommen, und was macht sie eigentlich im Winter da heroben? Und deine Antwort war ja, ohne Allrad geht nichts. Erklär uns einmal, wie ist es hier in so einem Hang, auf einem Berg, in einer Steillage, einen Betrieb bewirtschaften zu dürfen oder auch zu müssen? Was sind die Anfordernisse für euch?
Also man braucht immer viel Mut. Man braucht den Mut und der Zuversicht immer, dass man da oben was rausholt. Und man muss einfach auch sehen, dass das, was wir da machen, das ist für andere zum Beispiel ihr Kulturlandschaftsraum, ihr Freizeit. Also wir produzieren nicht nur für unsere Tiere, sondern auch für die Landschaft, das ganze Zillertal. Wir leben ja für alle mehr oder weniger vom Tourismus und von dem. Und da oben ist es einfach das Besondere, man muss sich darauf einlassen. Man muss mit den Gegebenheiten arbeiten. Und dann sieht man, wie schön das eigentlich ist. Und das ist eigentlich ein Privileg, wie es jetzt ist, in der Sonne jeden Morgen aufwachen.
Also die Aussicht hier ist ja wirklich eine Frechheit, so schön ist das. Weißt du das auch jeden Tag so zu schätzen oder siehst du einfach auch die viele Arbeit, die hier zu erledigen ist?
Nein, ich weiß zu schätzen, weil bei mir daheim ist viel weniger Sonne und da sind wir ganz lang dauern.
Da, wo du herkommst.
Da, wo ich herkomme, ganz hinten vom Zillertal, ist viel weniger Sonne. Und es ist eigentlich, mich gefreut es immer, wenn mir die Sonne so, ja, wecken tut sie mich nicht, für das bin ich meistens früh wach. Aber dann beim Frühstück oder beim Kaffee kommt dann die Sonne, das ist einfach so eine Wärme und das macht das Leben da besonders.
Darum haben wir uns heute auch schon entschieden, hier draußen zu sitzen auf deiner wunderschönen Terrasse, den Blick sozusagen atmosphärisch ins Gespräch mit einzubeziehen. Du bist ja eine, die nicht nur den Weitblick wie hier oben genießt, sondern auch die tiefen Blicke sehr schätzt. Als Farmfluencerin hast du dir einen Namen und vor allem auch Reichweite verschafft. Und seit 2022, seit Anbeginn dieser Initiative, dass junge Landwirtinnen und Landwirte aus ihrer Praxis berichten, bist du dabei und zeigst her, wie Landwirtschaft gelingt. Was war deine Motivation, Landwirtschaft sichtbar zu machen und das herzuzeigen, was du tust?
Ja, ich komme nicht aus der klassischen Landwirtschaft raus. Meine Eltern haben einen Gasthof mit ein bisschen so Tiere gehabt, früher, wie der Großvater noch gelebt hat. Und meine Freunde, meine Bekannten haben das ja gar nicht gekannt, wo ich da hinkommen bin. Denn dann war das immer ganz schwierig zu erklären. Und dann habe ich eigentlich 2020 in der Karenz bei meiner Tochter angefangen, Fotos zu machen und ein bisschen so zu erklären, eigentlich für einen Freundeskreis. Und mit dem, dass ich dann zu den Farmfluencer gegangen bin, dann ist das auch in die Breite gekommen. Und heutzutage schreiben mich andere an, bedanken sie Frauen, dass ich ihnen Mut gemacht habe, dass ich es herzeige und sagen oft, das ist so nett, bei dir die Story schon.
Mhm. Was ist dir wichtig in deinen Stories? Ich habe ja tatsächlich schon Stories bei dir gesehen. In der einen Story zum Beispiel ist gerade ein Kälbchen entwischt, weil sie sich selbstständig gemacht hat auf der Weide. In der nächsten Story zeigst du, wie du mit schwerem Gerät auch Hänge gemeinsam mit deinem Ehemann Hannes bewirtschaftest. Da steht nicht immer nur Nettes drunter und trotzdem machst du weiter und zeigst das her. Was ist dir da wichtig herzuzeigen?
Ja, mir ist es wichtig herzuzeigen, dass es lebenswert ist, ja. Und das vergessen ganz viele, die glauben immer, es ist nur mehr, intensiver und produktiver. Derweil müssen wir schauen, was haben wir und wie machen wir da das Beste draus. Und ich will auch zeigen, wie vielfältig es ist und dass man als Frau recht viel machen kann. Weil heute bin ich, bevor sie gekommen sind, oben schon auf der Weide wieder mit dem Muttermeer gefahren und habe so abgeschleppt.
Mhm. Ich spiele ganz konkret auf eine Situation an, wo du herzeigst, wie du Muttermeer fährst. Also schweres Gerät, für alle, die es nicht kennen. Du hast beide Hände sozusagen auf einer Lenkstange. Und das Gerät ist eigentlich ja kein einfaches, kein leichtes, kein handliches Gerät, das man vielleicht manchmal, wenn man tradierte Wertevorstellungen hat, einer Frau zuordnet. Und trotzdem bist du mit dem unterwegs. Erzähl uns einmal, wie du damit umgegangen bist, als da drunter vielleicht so Kommentare gestanden sind, wie hast du keinen Mann, der das erledigt, warum machst du das? All diese Dinge, wie managt man das, dieses Unwissen und manchmal auch dieses Boshafte?
Ja, ehrlicherweise muss ich sagen, mein Mann ist eigentlich ganz stolz und manchmal auf auch froh, dass ich es mache. Und die Boshaften muss ich ab und zu einfach auch ignorieren, weil die sind in ihrer eigenen Bubble. Und es ist vielleicht auch immer eine persönliche Kränkung bei denen gewesen, dass sie sich das nicht beim anderen nicht zutrauen. Aber ich glaube, durch die Bilder mache ich viel mehr anderen Frauen Mut, auch Sachen zu probieren. Für die eine ist nicht der Motor mehr, für die andere ist vielleicht der Rasenmäher, von dem sie Angst hat. Und, oder die Schere oder was. Dass man es einfach macht, immer wieder probiert und immer wieder übt. Auch wenn am Anfang so man so geheißen hat, aber heute hast du nicht schön gemacht. Oder wer nachgegangen ist, schauen. Aber das wird einfach, man braucht die Übung und man braucht den Mut, aber ja, manche Leute muss man einfach dann auch blockieren.
Du spielst auf ein Thema an, dass man ja auf einem Landwirtschaft auch in einem Multigenerationenbetrieb sozusagen tätig ist. Du lebst hier auf diesem Hof mit deinem Schwiegervater und seiner Partnerin, mit deinen Kindern, mit deinem Mann, mit Tieren, also Katzen streunen hier herum, beziehungsweise Kühen. Wie gelingt euch das Zusammenleben auf der Generationenebene? Wer funktioniert wie? Wer braucht was?
Ja, man muss jeden ein bisschen Platz lassen. Und man muss oft auch wissen, dass die Generation davor sie auch lang wenn vor ihnen sitzen hat können. Das heißt, man muss ihnen was lassen. Das sind bei uns zum Beispiel die Hühner. Greift man die dann, lass sie machen. Und man muss aber auch selber seinen Platz finden. Und das ist das Allerschwierigste. Und das war auch für mich sicher die größte Schwierigkeit, meinen Platz finden. Das Muttermeer, meine ich, ist was, dass der Schwiegervater einfach nicht mehr so da tut. Das lässt er mir. Einfach auch, weil er es nicht mehr da tut und dann ist da Platz. Wir haben zwei so Geräte. Und wenn dann der Hannes anfängt fahren, ja, dann sagt er, du, die schönen Sachen kannst du auch vor hin und her, wir sind miteinander schneller. Und mir dann halt sonst noch was, oder es bleibt uns dann auch am Abend der Zeit immer für die Kinder, dass wir die miteinander niederlegen. Mhm. Dass wir da einfach miteinander essen.
Das heißt, ich stelle mir jetzt, ich mache es jetzt einmal idyllisch und vielleicht sogar ein bisschen romantisch, vielleicht ein bisschen kitschig. Ihr zwei geht's, wenn es ein Date braucht, gemeinsam Muttermeer mähen.
Ja, das ist bei uns wirklich auch so. Deswegen haben wir so Kopfhörer drinnen mit Geräuschunterdrückung und telefonieren oft stundenlang unter dem, weil uns ab und zu einfach, besonders in die stressigen Wochen, die Zeit fällt miteinander. Aber da gehen wir mähen, dann steht Kopfhörer.
Ah, tatsächlich?
Ja, wir mähen.
Telefonieren. Er mäht ein paar Meter über dir oder unter dir?
Ja, oder neben mir. Manchmal sagt er, du, pass auf, jetzt beim Umdrehen, da ist, weiß nicht, nass oder so, oder fahr du dann da um mich. Aber wir dann die ganze Zeit telefonieren, wir dann reden über Gott und die Welt da nebenbei.
Also wie herzig und wie sympathisch ist das denn? Das ist ja schön. Ist das Beziehungsqualität?
Ja, das muss man sich. Man muss sich die Momente suchen einfach. Gestern am Abend haben wir Muttermeer aufgeführt, zuerst schon gesponnen. Ich habe gesagt, nein, sag ich, ich möchte jetzt das oben machen. Und ich möchte da oben heute auch in das schöne Licht in der Früh ausnutzen, zum was filmen. Und irgendwann war es dann eigentlich ganz gemütlich, weil wir zwei allein oben waren.
Wie viele Flächen, wie kann ich mir das vorstellen, müsst ihr, dürft ihr da bewirtschaften? Wie groß sind die Weiden, die in eure Verantwortung fallen? Wie können wir das Menschen erklären, die vielleicht sich diesen Ort hier jetzt gar nicht vorstellen können?
Ja, manche werden sagen, das ist wenig, weil wenn ich ostwärts gehe, dann habe ich wahrscheinlich ein oder zwei Nullen hinten dran. Wir haben knappe 9 Hektar und die mähen wir zwischen 1 und 4 Mal und haben relativ kleine Flächen einfach. Das ist Das ist wie so ein kleiner Fleckerlteppich im Garten. Wie so ein Fleckerlteppich, da ist was, da ist ein bisschen was anders. Und das ist eigentlich dahinter ein ziemliches System, weil wir haben uns ein System gebaut, was machen wir oft, was machen wir weniger oft, wo geht was, für wem leicht. Dass wir es einfach schaffen, da sind Naturschutzflächen dabei, da sind Flächen dabei, die irgendeine Besonderheit haben, die wir extra bewirtschaften. Und dann leben wir so in unserem Mosaik. Also wir haben, bei uns wird man nie sehen, dass alles gleich angemäht worden ist. Das haben wir nicht einmal letzten August geschafft, wie wir alles gleich gemäht haben, weil wir immer gesehen haben, okay, da hat es wieder mal ein paar Tage oder Woche verschoben und dann war es immer da, war wieder Platz für die Fegerlein. Mhm. Also es ist ein bisschen so unsere Philosophie dahinter. Es ist ein bisschen einfach immer einen Platz geben für die Generationen, aber auch für das Ganze drumherum.
Wie bist du in diesen landwirtschaftlichen Betrieb hineingewachsen? Du hast gesagt, Platz suchen, Platz finden, sich selber Platz schaffen. Eine Positionierung, die du sicher geschafft hast, ist auch, dass du das Ganze digital sichtbar machst. Wie schwer ist es denn als Frau auf einen Betrieb zu kommen, wo jeder seinen Platz, seine Rolle hat und du dir plötzlich deine definieren musst?
Ja, das ist der Stolperstein, denn auch viele, die gerade in der Situation sind, glauben, es muss so schnell gehen. Aber eigentlich muss man es am Anfang ausnutzen, dass man nicht so braucht wird und mit den Kindern verabhauen. Das muss man als allererstes mal.
Besser Tipp unter Bäuerinnen.
Ja, überhaupt am Anfang. Und dann kommt das schon. Wir haben einmal Schaf gehabt eine Weile. Mit denen habe ich dann ein bisschen angefangen. Dann hat mir der Papa zum 30er graue Kuh geschenkt. Dann bin ich in dieses Kuh-Melk-Thema reingerutscht. Mittlerweile ist einer beleidigt, wenn ich nicht pünktlich da bin, weil er es gewohnt ist, dass ich das jetzt auch tue. Man muss es ein bisschen Platz arbeiten und man muss auch schauen, was dann die anderen gern und was dann die anderen gar nicht gern und was abgeben wollen. Und dem Sachen muss man sich mal am Anfang nehmen. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Tipp. Mhm. Man muss ein bisschen eruieren. So im März, April, den Kuhstall im Baumbusiness, der Schwiegervater oder so bei Jungbäume, da ist er ganz froh, wenn er da gar nicht so viel machen muss. Das ist immer so der Tipp. So Sachen mal anfangen. Mal am Platz schaffen, irgendwann sagen sie, ah, gut, dass du heute da bist. Irgendwann denkst du dann, ui, jetzt habe ich es geschafft, jetzt sind sie froh. Mhm. Am Anfang war es ja fast, Frau, geht nicht. Und irgendwann darf man dann auch selber anfangen, dass man dann auch die Sachen leichter macht. Weil, wenn ich als Frau im Hof bin, und überhaupt, wenn er sehr traditionell bewirtschaftet worden ist, dann ist es oft Sachen, wo du irrsinnig viel Kraft brauchst und ich hab mir einfach, ich hab die Kraft.
Das heißt, du musst die Dinge anders arrangieren. Was zum Beispiel? Erklär uns was. Wo hast du etwas verändert, damit du es für dich handhaben kannst?
Beim Rotermäher haben wir jetzt am Rotermäher, der einen ausziehbaren Holm hat. Das heißt, ich habe einen längeren Hebel. Das ist, wie man manchmal einen längeren Schraubenschlüssel braucht, damit man eine Schraube aufbringt. Mit dem System zum Beispiel. Da tue ich mir viel leichter schon. Jetzt fangen wir im Stall an, einfach, dass wir mir melken nur mit Eimer. Jetzt werden wir uns irgendwie zumindest eine Rohrmilch reintun. Einfach, dass ich die schweren Sachen nicht mehr tragen muss. Dann auch bei die Tiere. Ich bin draufgekommen, wenn ich mit einem Kalbel von Anfang an ganz ein inniges Verhältnis habe und der am Anfang an die Leine schon lerne, dann brauche ich nicht mit fast einjährigen Rodeo reiten, damit die irgendwann im Zaun bleiben. Sondern die sind es von Anfang an gewohnt. Und so Sachen muss man sich herausfinden. Mhm. Und auch manchmal braucht man schon maschinelle Unterstützung oder was.
Was hat es dich gekostet, das zu lernen?
Ganz viel Mut. Ganz viel Mut. Ganz viel Tränen manchmal auch, glaube ich. Mhm. Weil man eigentlich, boah, das geht nicht und er will wieder das anders. Und vielleicht auch viel Zuspruch. Also einer hat wieder gesagt, nein, du nicht, das geht schon, das machen wir weiter.
Wer liefert dir Zuspruch?
Der Hannes, mein Mann. Mhm. Also der sagt dann, nein, das machen wir schon, geht, lassen wir schon. Manchmal hat es ein bisschen Zeit gebraucht, manchmal hat man irgendwo Gras drüber wachsen lassen müssen. Also das, ich bin da drauf gekommen, man darf es einfach nicht erzwingen. Mhm. Mit erzwingen geht es nicht. Dann ab und zu muss man es einfach lassen, liegen lassen, nichts mehr sagen oder einfach machen. Mhm. Oder einfach einen Hannes anrufen und sagst bitte, ich möchte das bitte gern so machen, aus dem und dem Grund. Und manchmal reichen andere Worte, dann geht's auch. Mhm.
Wo hast du dein Frausein hier auf diesem Platz, auf diesem Hof gefunden? Wie kannst du Frau sein? Was ist dir wichtig beim Frausein? Mutter sein, Ehepartnerin sein, Schwiegertochter sein hier im Hof?
Ja, das Frausein ist für mich auch immer was, wie ich gekommen bin, war in Hannes der Mama schon gestorben. Also es war keine Bäuerin oder was mehr so da. Das heißt, ich glaube, wir haben im Gegensatz zu anderen ganz viele Sachen entwickeln können. Da wieder, weil einfach nichts da war. Ich habe mir irgendwann einmal eine Tracht gekauft, weil mir das immer so gut gefallen hat. Ich war lange mal Gedenterin. Mhm. Wie dann das zweite auf die Welt kam, habe ich gesagt, ich will das, weil mir das taugt. Dann auch mit so Blumen, mich hergekommen bin, fange keine Balkonblumen. Dann erzähle ich das zu meiner Mama. Und meine Mama ist eine, was halt jedes Jahr Balkonblumen sind wichtig zum Kaufen. Dann sagt sie mal, da hast du einen Gutschein von der Lehrgärtnerei, jetzt gehst du mal was Gescheites kaufen. Dann habe ich so angefangen. Das, und dann haben aber die Leute, oder ich habe die zwei Männer da gesehen, da ist auf einmal wieder Leben da. Mhm. Da blüht es, das ist auch so was, da blüht es, da habe ich ein bisschen einen Garten, da haben wir, probieren alles, also ein bisschen immer einfach zu halten. Da kann ich mich ausleben. Oder auch so Sachen, wie immer Schleise, dass man vom Stall nicht ins Haus aufgeht. Weil ich will, dass das Haus so halbwegs beieinander ist. Mal, wenn es jetzt stressig ist, dann kann
ich. Aber dir ist Sauberkeit wichtig. Und
ja, einfach ein bisschen auch so, oh, das gehört in den Stall, mhm, das gehört nach draußen. Und da fängt das Haus an. Und es kann sein, wir sitzen da auf der Terrasse. Wenn wir beim Heuen sind, dann essen wir fast immer da draußen. Einfach, dass wir den Dreck nicht rein sind. Mhm. Das ist mir auch ein bisschen einfach wichtig, dass man das Auto auch für die Kinder vorlegt. Das ist unser Wohnhaus und das ist der Stall. Einfach, dass man das Auto trennt.
Mhm. Also du schaffst auch Territorien, wenn ich das richtig heraushöre. Plätze, die nur dir und deinem Mann gehören, die den Kindern und euch gehören, die der älteren Generation am Hof gehören, und ordnest Orte auch ihrer Bestimmung zu. Ist das was, was du für dich auch brauchst, um quasi das System hier zu organisieren?
Ja, ich brauche Struktur. Also ich brauche einfach eine Struktur und einen Platz. Jetzt fange ich irgendwie an, überall so Sitzecken und Sachen machen, dass man sich auch mal wieder kurz ein paar Minuten nimmt. Und wenn es noch 2-3 Minuten sind, bevor man das nächste weiter tut, einfach, dass man kurz durchschnauft, dass man sich da hinhockt. Und auch so, wo ich sag, sonst auf die Terrassen traue, dass ich nicht umgehe, weil die Schuhe dreckig sind, ja, dann haben wir halt eine Sitzecken auch im Gras drüben. Dann kann ich mit dreckigen Schuhen oder Stallstink mich hinhocken. Einfach eine Struktur geben, den Ganzen. Das Haus strukturieren, dass es auch durcheinander ist.
Der Druck auf Österreichs Bäuerinnen und Bauern ist groß. Maschinenring unterstützt mit zwei vom Landwirtschaftsministerium geförderten Projekten. Wissensaustausch bringt neue Agrartechniken und gezielte Schulungen, und Happy am Hof bietet Prävention und Unterstützung für die Gesundheit. Mehr auf maschinenring.at und happyamhof.at.
Du bist ja für viele Bäuerinnen auch ein Vorbild. Wir haben es vorhin schon gehört, die schauen dir zu, die schauen, was du machst. Du bist 34 Jahre jung und traust dich auch, Dinge anzusprechen, sei es jetzt Generationenthemen, sei es Herausforderungen am Hof, sei es Lebensmittelthemen, die ganz Österreich betreffen, aus deiner Expertise als Lebensmitteltechnologin heraus. Und du scheust dich auch nicht, klare Worte zu finden. Was glaubst du, macht es aus, dass du dich traust, immer wieder Dinge zu benennen, anzusprechen, was ist, zu sagen, was ist?
Manche mögen das nicht so, weil dann war es lieber, wenn man das alles heile Welt, aber ich finde es auch wichtig für den Konsumenten, der soll wissen, was dahinter steckt. Das ist nicht alles einfach und romantisch, und viele Leute stellen sich das vor, die schreiben immer, ja, sie möchten mal kommen oder mal den Urlaub machen, das ist so schön. Die wissen nicht im Sommer, wenn es da schön ist, dass der Tag um kurz vor 5 anfängt und man oft um 10 noch mit dem Licht mähen. Man hat ganz viele schöne Momente, aber man muss auch ehrlich sein und authentisch sein und oft auch trauen, ehrlich das auszusprechen. Mhm. Weil im Gespräch merke ich schon, da hat mir das ganze Instagram so geholfen, auch wie ich da am Hof gekommen bin, in den Austausch, oft auch in Privatnachrichten, habe ich wieder von anderen Leuten profitiert, die mir gesagt haben, bei mir war das auch so, mach das oder probier das. Einfach dieser Austausch, dieses gegenseitige Mutmachen, dieses Zusammenhalten. Das haben wir auch Bäuerinnen gegrüßt. Den habe ich eigentlich, glaube ich, nur gemacht, dass ich mit anderen Bäuerinnen zusammengekommen bin. Und das war eigentlich, es war, glaube ich, auch nur für das Austausch, dass man gesitteter wird am Hof, dass du einfach eine Idee hast, wie kann es gehen. Aber ja, manchmal ist das, wenn ich dann wieder ehrlich über, was nicht, irgendwelche Lebensmittelthemen, Herkunftskennzeichen rede, das mega paar gar nicht, weil.
Wie kommt denn das eigentlich im Ort, in der Region an? Gerade in bäuerlichen Gegenden, am Land. Das ist ja so dieses Prinzip, jeder kennt jeden, jeder weiß was über jeden, man weiß zumindest, die ist dort zuzuordnen, der kommt von da. Wie reagiert denn dein Umfeld hier in der Region darauf, dass du auch eine Sichtbarkeit hast im digitalen Raum und beziehungsweise über Österreich hinaus erstreckt, Menschen dir folgen und zuschauen, was du tust?
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal Leichtigkeiten brauche ich eigentlich nicht erzählen, weil die haben sie ja schon im Insta gesehen. Das ist sowas, was mir jetzt aufgefallen ist. Mancher fragt danach, sagt er, du hast da mehr Kontakt, hast du mit dem oder dem auf Insta noch Kontakt? Ich habe da was gesehen, wie geht's denen zum Beispiel? Das sind so oft Nachfragen, wo sie dann sagen, hast du noch nicht, kennst du da wem oder so? Mein Bahnen wird es nicht gefallen. Bahnen, glaube ich, auch nicht ganz gern. Ja, ich glaube, man muss auf, ab und zu muss man einfach halt drüber stehen. Und ja, ich bin ja nicht ganz da aufgewachsen. Also die, ja, sie werden schon sagen, darum wohnt die oder das ist die oder so. Manchmal ist es, du merkst, okay, die Leute schauen es an, das ist die. Auch, ja, vielleicht auch ein bisschen angewünscht, was hat die, was kauft die ein. Da wird vielleicht genauer geschaut.
Mhm. Aber ja. Du wirkst so, als würde dich das vollkommen kalt lassen.
Nein, man muss jetzt ein bisschen ausblenden, mir fällt das schon auf. Aber man muss auch probieren, dass man sich davon so ein bisschen vielleicht da selber schützt. Einfach da ein bisschen sagt, okay, ja, die wissen, wer ich bin, die schauen meine Storys vielleicht oder meine Videos. Das muss da einfach egal sein. Ich habe das nie gedacht, dass das so groß wird.
Das mit dem Egalsein. Ich komme ja viel zu Bäuerinnen und Bauern in ganz Österreich und die haben oft große Scheu davor, herzuzeigen, was sie machen. Erstens einmal vor der eigenen Blase, vor den eigenen Menschen im agrarischen Bereich, die sie dann bewerten und sagen, wie machen die mit der Milch, was die tun so, was die melken um im Kübel. Sozusagen sich da vielleicht zu blamieren, was falsch zu machen, Bewertung zu erfahren aus der eigenen Fachgruppe. Und zum anderen Angst zu haben, dass da jemand hinschaut und dann vielleicht sogar später NGOs, Tierschützer, wer auch immer, auf den Hof kommen, um da irgendwelche Aufnahmen zu machen. Das heißt, viele haben genau vor dem, was du so obsessiv tust, nämlich Sichtbarkeit zu schaffen, ganz große Angst. Wie erklärst du dir das, beziehungsweise wie kannst du die vielleicht andere noch nehmen?
Der schärfste Kritiker ist die eigene Bubble. Also das fällt mir auf, wenn ich so eine Statistik machen würde über meine negativen Kommentare, die sind sicher zu 80-90% aus der eigenen Bubble. Aber ich bin raufgekommen, hinter die Leute steckt was. Und die Leute sind meistens irgendwo an die Wand gedrängt. Sei es, dass der Hof nicht in den Ding läuft, wie sie sich das vorstellen oder so, das sind ganz oft Leute, weil wir haben Kombinationshaltung noch. Shitstorm kommt immer.
Erklären Sie vielleicht kurz Kombination.
Kombinationshaltung heißt, bei uns hängen im Winter die Kühe noch also wir haben Kroketten mehr, wir haben so ein Gurtsystem. Jeder hat seinen fixen Stand. Und im Sommer sind sie auf der Weide bzw. auf der Alm und sind je nachdem, ob sie da sind oder nicht, in der Nacht oder im Tag im Stall, kommt immer ein bisschen drauf an. Und der meiste Shitstorm kommt da von Leuten, was die Kuh das ganze Jahr in den Laufstall drinnen ist. Aber die Kombihaltung ist ja nicht, wenn man mehr damit arbeitet, lernt man ihre Stärken und Schwächen kennen. Und ich muss sagen, es ist im Moment einfach nur eine Wirtschaftsform, wie man arbeiten kann. Und es ist nichts mehr vielleicht, was so zukunftsträchtig ist. Man muss sie weiterentwickeln. Und man muss denen das auch klar machen, passt in die Gegebenheiten, wie man die jetzt da arbeitet, da hat das nur seinen Sinn und seinen Bestand. Und vorzu entwickeln die sich eh weiter. Und ich mag auch einen Weg zum Beispiel zeigen. Wie geht das?
Mhm.
Bei den NGOs, da sind einfach Leute dabei, die kannst du gerade blockieren, weil die haben Vorstellungen von Landwirtschaft, die gibt es nicht.
Mhm.
Das muss man auch lernen, dass das utopisch ist, was sie dir vorstellen. Aber man kann ein bisschen arbeiten, dass man einfach, man muss ja bei jedem Kommentar denken, das liest wer andere. Das liest sonst auch wer. Und dann ist es vielleicht ein erklärendes Kommentar, das an Konsumenten dann die Augen öffnet zum Beispiel.
Mhm. Aktuell hast du wie viele Followerinnen? Ich nehme jetzt sogar das Handy her und schaue nach. Leni vom Bichlhof. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Wie ist der entstanden?
Das war eigentlich ein Schafel, wo es Leni geheißen hat. Dann haben wir es umeinander getan und ich habe nicht gewusst. Und dann zu meiner Oma, also Uroma eigentlich, von der anderen Seite, so, da haben sie Leni auch gesagt. Dann haben wir gedacht, ja, es passt. Und dann sagt Hannes, es passt ja eigentlich zu dir auch. Und dann habe ich es einfach gelassen.
Das heißt, es ist gar nicht nach dir original benannt, sondern eigentlich...
Ja, ich habe Leni und Rosa gehabt, der Schafel. Zuerst habe ich es mal Rosa gehabt, dann wieder Leni. Dann sagt der Hannes, aber es passt, Leni passt halt ja zu dir. Ah.
Mhm.
Dann habe ich am Anfang aus der Perspektive vom Schafel geschrieben, aber nicht lang. Mhm. Und dann bin ich draufgekommen, dass das eigentlich auch, was ist, wenn ich von mir sage.
55.700 Followerinnen und Follower hast du. Und durchschnittlich schauen deine Reels ja zwischen 13.000 bis 112.000 oder 151.000 Menschen und mehr. So oft wird etwas angesehen bei dir. Was macht das mit dir, wenn du so ein Video drehst, wenn du so eine Aufnahme machst, dass du weißt, das erreicht jetzt so und so viele Menschen?
Ich schaue ab und zu an und denke mir, das sind mehr Menschen, wie unten wohnen. Das ist meine Größenordnung. Heute habe ich gerade mal so drüber scrollt und dachte, jetzt habe ich schon lange gar nichts mehr vom Muttermeer erfahren und so gebracht. Und dann schaue ich so, dann denke ich mir, aber wenn ich kein Muttermeer bringe, das schauen mehr Leute, wie da unten wohnen. Das ist ab und zu so eine Relation. Man kann sich das ja nicht vorstellen, wie viele Menschenmassen das sind. Und das geht ja irgendwo bis Südamerika, manchmal wird das ausgespielt.
Tatsächlich.
Letztes Jahr ist einer auf dem Radl gekommen aus Norwegen unsere Heuarbeit anschauen. Also das ist
unvorangemeldet, oder?
Nein, er hat schon gesagt, dass er in der Gegend wäre. Und ich habe gesagt, ja, dann kommst du halt. Und wir haben es ja nicht gedacht. Der ist mit seinem Zelt gekommen, der ist auf den Radl hergefahren mit seinem Zelt mit, hat dann den ganzen Nachmittag mit uns gehalten und dann hat er gefragt, ob er irgendwann eben einen Platz kriegt, dass er sein Zelt aufstellt. Da übernachtet ist weiter zum nächsten Bauern gefahren.
Ist nicht dein Ernst?
Angeschaut. Ich glaube, das gibt's nicht.
Um kennenzulernen, wie ihr arbeitet.
Wie wir arbeiten und ob sie da in Norwegen was lernen können davon, weil die haben auch so kleine Flächen zum Beispiel, die nicht ganz leicht zu bewirtschaften.
Das heißt, für dich öffnen sich oft auch Türen und Netzwerke oder Verbindungen zu Menschen, die du wahrscheinlich vorher ohne dieses Instrument gar nicht gehabt hättest.
Ja, überhaupt international. Ich finde das ein ganz spannender Austausch, weil ich komme da aus. Und ich habe einfach mit zwei kleinen Kindern und den Hof, man hängt, oft nicht die Zeit, irgendwo hinzufahren und dann zwei, drei Tage weg zu sein, weil ich weiß halt nicht, wer man auf die zwei aufpasst. Aber ich kann digital ein Teil davon sein. Oder es gibt wer. Also das ist einfach schön.
Ich habe erst kürzlich gesehen, dass du wieder Milch untersucht hast und geschaut hast, wie die Milch qualitativ gerade ist. Ich sehe, wie du Stall herzeigst, wie du Tiere herzeigst. Wie viel von diesen Arbeiten machst du tatsächlich täglich? Für die Menschen, die sich jetzt sagen, die macht ja nur Stories, damit sie auf Instagram herzeigbar sind. Und wie viele dieser Tätigkeiten planst du auch manchmal, weil du sagst, okay, jetzt ist es wieder zu mähen, das zeige ich jetzt bewusst her, das mache jetzt ich. Wie kann man sich dieses Content-Planen einer Farmfluencer-Bäuerin vorstellen?
Bei mir ist es oft so, dass ganz viele Sachen spontan in einen Jahreskreis, jetzt war ich viel Skifahren, weil da war ja noch ein Schnee, dann ist nichts zum Tun gewesen. Melken zum Beispiel tue ich eigentlich immer auf Nacht, Wochenende, beide Zeiten. Und bei der Heuarbeit ist es so, wenn der Hannes sagt, ich brauche die jetzt, geh mit, dann gehe ich mit. Wenn er nichts sagt, dann sage ich, passt, dann passe ich auf die Kinder auf und bleib da. Das ist immer so ein Ding, aber ich mag nichts sagen, dass ich mich gerade extra aufsitze. Das mag ich nicht. Das ist nicht meine Welt, dass ich mich irgendwie vor zustehe und sage, ja, das hätte ich jetzt da und so tue. In der schönen Hosen oder so. Das mag ich nicht. Wenn ich was tue und wenn ich das Herz sage, dann tue ich es auch.
Was ist denn das, was dein Herz höher schlagen lässt in Bezug auf dein Bäuerinnensein, auf dein Leben, das du dir hier erschaffst? Einerseits als die Fachfrau, die Lebensmitteltechnologin, die weiß, was drinsteckt, was oft auch dahinter steckt. Und andererseits als die Bäuerin, die sich da gerade ihren Raum erschließt.
Also mein Herz höher schlagen lässt, so wie wir jetzt anfangen, schon langsam die Kirche wieder rauslassen, wenn dann die Kinder umeinander rennen, dazwischen beim Blumen suchen. Und dann auch merkst du so vorsichtig, wie sie probieren, wie sie sich nähern trauen. Mir taugt es so, wenn die Viecher rauskommen, wenn das alles wieder erwacht. Und wenn dann siehst du, wie die Kinder so probieren, nachmachen, zu ihr gehen. Manchmal helfen sie mir auszulassen. Das ist eine ganz interessante Konstellation.
Deine Kinder sind 3 und 6. Wie würdest du ihren Lebensraum hier beschreiben?
Ich glaube, das ist ein riesiger Abenteuerspielplatz. Anders, glaube ich, kann man es nicht beschreiben, weil die graben ab und zu sind sie bei einem Loch stundenlang beschäftigt. Ich kann unten meinen Erdhaufen nicht wegräumen, weil der Bub so eine Gaudi hat an dem kleinen Erdhaufen. Da werden alle möglichen Spielzeuge getestet. Sie hat mir gestern ein Parfum gemacht aus Gänseblümchen. Das sagt sie natürlich auch im Kindergarten dann her. Ja, die entdecken so viel mit den Händen.
Wissen die zwei, dass die Mama berühmt ist und viele Menschen erreicht über Social Media?
Sie wissen, dass die Mama was mit dem Handy macht. Das wissen sie mehr, glaube ich, können sie nicht vorstellen. Und dass die anderen Leute das anschauen, was die Mama macht, das wissen sie auch.
Und du zeigst sie ja bewusst nicht her, beziehungsweise ihr Gesicht. Ist das eine bewusste Entscheidung?
Ja, ich wollte es nicht. Weil sie können sie es nicht aussuchen. Wenn sie mal alt genug sind und sie herzeigen, gerne. Ich schaue, dass ich es eigentlich draus halte. Sie sind da. Sie sind auch, wenn ich mal was mache, eigentlich immer irgendwo um mich herum. Aber man muss sie nicht präsentieren und man muss nicht von ihnen Reichweite generieren. Das mag ich nicht.
Man weiß ja, dass in den sozialen Medien, wenn man Kinder herzeigt, dann explodiert ja sozusagen auch die Reichweite, wird etwas mehr geklickt. Darauf verzichtest du zum Schutz deiner Kinder.
Ja. Die Reichweite verzichte ich, weil das will nicht. Man weiß ja nicht, wer das anschaut. Es ist so schon ab und zu nur. Manchmal will sie unbedingt das Foto. Manchmal will sie unbedingt auf, aber ich weiß ja nicht, wer das anschaut. Das will ich nicht.
Wo siehst du dich in ein paar Jahren als Bäuerin, als Farmfluencerin? Wo möchtest du hin? Welche Ziele hast du dir noch gesteckt?
Also ich würde, dass wir uns da oben einfach noch ein bisschen mehr ins Leichter machen mit Arbeiten. Beim Stall ein bisschen was weiter tun, einfach, dass es leichter geht, dass wir alle mehr Platz haben und alle mehr liebe Luft und Sonne oder so, muss man sagen, einfach, dass man mehr Sonne reinlässt, dass die Viecher vielleicht dann auch im Winter nicht mehr dauerhaft angekriegt sind. Das ist so ein bisschen für uns dass wir es ihnen ein bisschen leichter richten.
So eine Vision, eine gemeinsame, ja, also partnerschaftlich von euch beiden.
Ein Projekt, einfach ein großes Projekt. Beim Instagram oder bei dem ganzen Social Media wird man sehen, wie es weitergeht. Ob man das nur so weitermacht. Ich denke, ich mache das das sechste Jahr.
Mhm.
Das ist eine irrsinnig lange Zeit. Ja, da wird man sehen. Und sonst möchte ich einfach, dass wir uns da einfach ein bisschen einen feinen Platz zum Leben schaffen.
Mhm. Ist es manchmal auch schwer hier oben?
Ich glaube, es ist so schwer, wie man es sich selber macht manchmal. Also manchmal muss ich auch einfach sagen, passt jetzt einen Schritt zurück und lass das einfach mal.
Mhm.
Das muss man lernen und das ist nicht einfach überhaupt, wenn man aus dem Beruf kommt, vorher in Vollzeit gearbeitet hat, zack, 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 immer dies und jenes. Dann mal sagen, ich lasse es liegen und lasse ein bisschen, warte ein bisschen, das ist mir nicht gewohnt.
Mhm. Du bist nach wie vor 25 Stunden oder mehr,
25
Stunden in einem Unternehmen, in deiner Profession tätig. Ich würde auch Männer fragen, aber ich will dich auch bewusst fragen, wie balanciert man dieses Verfügbarsein im Job, dieses Raum und Platz schaffen hier als Bäuerin, Mutter von zwei Kindern sein, Partnerin sein, wie balancierst du das? Beziehungsweise eine wichtige Frage, wann gibst du auch mal was ab?
Also man muss die ganze LH Struktur schaffen, einmal, dass das System überhaupt funktioniert. Da muss man Vertrauen haben und abgeben. Heute habe ich frei. Ich weiß, dass es läuft, weil die machen es gut. Das muss man lernen. Das ist auch nicht ganz leicht. Und auch mit den Kindern, man muss das einteilen. Manchmal gibt es Arbeiten, die kann ich nicht hinten anstellen. Und manchmal muss ich einfach sagen, passt, jetzt lass mal stehen und liegen, jetzt gehe ich mit den Kindern.
Mhm.
Überhaupt im Winter schaue ich viel, deswegen sind wir so oft Skifahren gewesen, weil ich mir einfach da leichte Zeit nehme und einfach so sehe, gehe mit ihnen einfach was, ein bisschen aufteilen. Und man muss auch schauen, dass man es miteinander irgendwie schafft, also mit auch in der Partnerschaft. Man muss es auch ein bisschen da aufteilen und zusammenhelfen. Mhm. Anders geht es nicht.
Ich sage dir vielen herzlichen Dank, dass du uns sozusagen dein Hoftor geöffnet hast und auch in dein Inneres hast schauen lassen. Und ich möchte auch mit dir, so wie mit allen anderen, den kurzen Wordrap am Ende des Podcasts aufnehmen, um noch ein bisschen was von dir zu erfahren. Ich bin
mittlerweile ein Morgenmensch, der Sonnenaufgänge liebt.
Mein Hof in einem Satz?
Steil.
Mein Tiefpunkt?
Wie es mal geheißen, eine Frau hat im Stall nichts verloren.
Hat wer gesagt?
Die Generationen.
Mhm.
Aber danach, das sind wir durchzunden.
Mhm. Mein Mutausbruch.
Wie gesagt, ich will jetzt einfach einmal machen und das probieren. Und dann hat es funktioniert. Und jetzt auf einmal fragt gar keiner mehr.
Mein Herzensmoment.
Also mit den Kindern da umeinander arbeite und dann sie so sowas entdecken. Also da sind so oft so kleine Situationen, wo du denkst, man, eigentlich haben wir schon schön.
Mhm.
Geht mir das Herz auf.
Mein Antrieb.
Ich würde sagen, dass die Landwirtschaft Zukunft hat, auch im Kleinen. Und ich will über Instagram, Social Media Sachen einfach nach außen tragen. Schaut um, die können auch leben. Die leben anders, aber es geht weiter.
Ich danke dir ganz herzlich.
Danke auch fürs Kommen.
Dir hat die Folge gefallen? Die Lebensgeschichte hat dich inspiriert? Dann schick's doch weiter. Wir freuen uns über jedes Like und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann aktiviere die Glocke und du wirst immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge erscheint. Der Podcast der Bauernzeitung Hoftour auf erscheint 14-tägig auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wer die Bäuerinnen nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, findet ergänzende Eindrücke und Einblicke zum Podcast auf den Social-Media-Kanälen und auf bauernzeitung.at.